D-Radio Wissen. Mein Studium.
좋은 날. 여기서 공연 내연구로 드라디오 지식입니다. 오늘 우리는 한국의 주제 연구 대단할잖아요. 그리고 제 이름.
Armin Himmelrath, guten Tag. Und nein, keine Sorge, die Moderatoren hier bei D-Radio Wissen werden nicht ersetzt durch eine Maschine. Wir haben es nur in dem Fall einfach mal ausprobiert. Die ausgewiesenen Asienkundler unter Ihnen, die haben natürlich längst verstanden, dass es heute um das Fach Koreanistik geht. Das beherrsche ich jetzt allerdings nicht so richtig gut und deshalb habe ich in diesem Fall einfach mal die Google-Übersetzungsalgorithmen zu Hilfe genommen. Deshalb klang das eben etwas blechern. Aber wir können das natürlich viel besser. Heute geht's also um Koreanisch und die Koreanistik und das sagt uns jetzt auch eine echte Muttersprachlerin.
안녕하세요. 오늘은 한국학에 관련해서 말씀드리겠습니다.
Und das ist nun wirklich ein spannendes Fach, wie Sie in der kommenden Stunde hören werden. Außerdem gehen wir heute bei meinem Studium der Frage nach, wie sich die Ausbildung von Ärzten im Medizinstudium verbessern lässt. Jetzt aber erstmal die Koreanistik und vor allem die wichtigsten Informationen zu diesem Fach in unserem Faktencheck.
Worum geht's?
In der Koreanistik geht es um Wissen aus und über Korea. Angefangen bei der Sprache wird hier auch die Kultur, Geschichte, Gesellschaft, Politik und Wirtschaft Koreas vermittelt. Dies geschieht in einem eigenständigen Studiengang oder als Teil eines Studiums der Ostasienwissenschaften. Hier erwirbt man Wissen über Korea im Kontext mit anderen Ländern Ostasiens wie Japan oder China und spezialisiert sich dann auf eines der verschiedenen Länder.
Wo kann ich das studieren?
In Deutschland bieten nur wenige Universitäten einen Bachelorstudiengang für Koreanistik an. Das sind die Unis in Hamburg, Bochum, Tübingen, Bonn, Frankfurt am Main und die Freie Universität Berlin.
Wie bewerbe ich mich?
An der gewünschten Uni selbst. Man muss sich zunächst für Ostasienwissenschaften bewerben. Hat man den Studienplatz dann bekommen, kann man schon im ersten Semester seinen Schwerpunkt auf Koreanistik legen. Es ist aber an allen Unis auch möglich, den Schwerpunkt später noch zu ändern, um zum Beispiel von Japanologie doch zu Koreanistik zu wechseln. Alle Unis haben einen Numerus Clausus, der aber in der Regel sehr niedrig ist. Einige Unis nehmen grundsätzlich jeden Bewerber an, auch wenn es zunächst einen NC gibt. Dies wird aber jedes Semester neu entschieden. Deshalb ist es ratsam, sich trotzdem an mehreren Unis gleichzeitig zu bewerben.
Die wichtigsten Informationen zum Fach Koreanistik. Es ist ein Nischenfach, das ist klar. Und da ist es vielleicht etwas überraschend, dass in dieser Nische es tatsächlich noch einmal ganz unterschiedliche Ausprägungen und Schwerpunkte gibt. Das haben uns jedenfalls Leslie Ellicker und Ramona Daschner erzählt. Beide studieren Koreanistik, an zwei Standorten allerdings, an zwei verschiedenen Unis und mit ganz verschiedener Ausrichtung.
Mein Name ist Leslie Ellicker. Ich bin 21 Jahre alt. Ich studiere Koreanistik und slawische Philologie im vierten Semester. Koreanistik ist ein sehr interessantes Fach zu studieren, gerade weil es relativ unüblich ist und der deutschen Kultur auch einfach so unähnlich ist. Und das hat mich daran gereizt einfach. Das Dozenten-Studenten-Verhältnis ist sehr gut. Das hilft einem unglaublich weiter, gerade wenn man Fächer hat wie Hansa. Also Koreanisch auf chinesischen Schriftzeichen, was dann schon sehr viel Zeit und vor allem auch sehr viel Nerven beansprucht. Hansa muss jeder können, der Koreanistik studiert. Und das können die wenigsten. Selbst Koreaner können kein Hansa. Die können ihren Namen auf Chinesisch schreiben und das war's. Man muss zwar nicht zwangsläufig einen akademischen Werdegang damit einschlagen, aber es ist einfach hilfreich, wenn man mit dem Land arbeiten möchte, natürlich auch die Hansa zu können, da Koreanisch zu 60% aus chinesischstämmigen Wörtern besteht einfach. Was mir nicht gefällt, Hansa, das geht einher. Es ist das Wichtigste, aber auch das Anstrengendste und Nervigste, muss ich sagen. Aber es macht auch sehr viel Spaß.
Ich heiße Ramona Daschner, ich bin 24 Jahre alt, studiere an der Uni Bonn und studiere als Hauptfach Koreanisch. Ich will später Unternehmensberatung machen im asiatischen Bereich und Koreanisch galt als eine der einfachsten asiatischen Sprachen. Also es ist auf jeden Fall ein kleiner Studiengang, deswegen ist es relativ herzlich und die Dozenten kennen einen, man kennt selbst die Dozenten und es ist relativ angenehm. Also das Studium ist vielfältig und ich kann halt durch diese ganzen Module eben wie modernes Korea und so auch beeinflussen, was ich selbst lernen möchte. Man sollte auf jeden Fall die Finger von Koreanistik lassen, wenn man keine Sprachbegabung hat, kein Interesse daran hat, sich auf andere Kulturen einzustellen oder nicht viel lernen möchte.
Leslie und Ramona über ihr gemeinsames Fach Koreanistik. Mein Kollege Nils Walker, der das Fach für uns in dieser Woche ziemlich genau unter die Lupe genommen hat, der hat natürlich auch gehört, was die beiden Studentinnen da eben erzählt haben, dass Koreanisch angeblich die einfachste Sprache Asiens sein soll. Und dann gab es da auch noch das Gerücht, dass man die Schriftzeichen ziemlich schnell lernen kann. In einem halben Tag oder sogar noch kürzer, in einer Stunde. Also hat Nils sich auf den Weg gemacht an die Uni Bonn und dort einen Koreanisch-Sprachkurs besucht.
Uni Bonn, das Sprachlabor. Draußen stehen große Linden, die Vögel zwitschern zum Fenster rein. Der Raum ist frisch renoviert und modern eingerichtet. Es gibt große Fenster und neue Tische. Frau Kim hat ihre Haare zu einem Zopf zurückgebunden und balanciert gekonnt einen Stapel Lehrbücher zu ihrem Tisch. Sie ist Lektorin und gibt heute den Sprachkurs Koreanisch für Studierende im zweiten Semester.
Okay, gut, dann fangen wir an, heute zu unterrichten. Aber zuerst mal die Begrüßung. Okay, 여러분, 안녕하세요.
9 Schüler sind da. Eigentlich sind es mehr, aber weil sie lieber in Kleinklassen unterrichtet, hat Frau Kim den Kurs aufgeteilt. 3 junge Männer sitzen ihr direkt gegenüber und kramen ihre Sachen auf den Tisch. Dahinter 5 junge Studentinnen. Einer hat dunkle Haare und trägt ein schwarzes T-Shirt.
Ich heiße Rudi Merklinger, studiere Asienwissenschaften im 4. Semester. Erstsprache Japanisch und Zweitsprache Koreanisch.
Es geht los. Frau Kim beginnt den Unterricht. Rudi kramt schnell in seinem Rucksack und holt das Lehrbuch raus. Er blättert durch die Seiten. Bei der Ansage von Frau Kim runzelt er die Stirn. Ist Koreanisch nicht angeblich eine einfache Sprache? Vielleicht ist nicht alles leicht.
Schwierig finde ich die Aussprache und die Rechtschreibung.
Dabei gibt es wohl auch einige einfache Anleihen im Koreanischen. Frau Kim nimmt gerade das Buch zur Hand und spricht zu ihren Schülern.
125페이지를 펴세요.
Und wenn ich mir das jetzt nochmal anhöre,
125페이지?
Dann klingt das vertraut.
Ah.
Denn Peiji heißt...
Peiji, Seite, also Seite im Buch, genau wie das englische Wort Page.
Das verrät mir Rudis Sitznachbar.
Mein Name ist Etesami Puapuya und ich studiere Asienwissenschaften als Erstsprache Japanisch und als Zweitsprache Koreanisch.
Frau Kim spricht so viel Koreanisch zu den Studierenden, wie sie nur kann. Nur Grammatik erklärt sie auf Deutsch. Sonst läuft hier alles auf Koreanisch.
Okay, das haben wir in der letzten Lektion gelernt.
Oh? Jetzt werden erstmal Modalverben wiederholt. Die waren letzte Woche dran. Es geht um möchten.
Und in der letzten Stunde, 지난 시간에, haben wir möchten, 고 싶다를 배웠어요. Hm?
Jennifer liest den ersten Teil eines Dialoges vor. Rudi ist dabei ihr Gegenpart.
Jennifer, sie Hamburger를 먹고 싶어요?
아니요. 한 Hamburger를 먹어 싶지 않아요.
Im Lehrbuch stehen keine römischen Schriftzeichen, sondern nur viele kleine Striche, die immer irgendwie rechtwinklig aussehen, mit einem Kringel mal hier und mal da. Pascal sitzt neben Rudi. Er erklärt mir, was das ist.
Hangul. Das ist die koreanische Schrift, ist das. Das ist ein Schriftsystem, das auf dem Alphabet basiert.
Hangul sehen für mich irgendwie mehr aus wie mathematische Zeichen als eine Schrift.
Mhm.
Und tatsächlich ist es auch ein künstlich geschaffenes Schriftsystem aus dem 15. Jahrhundert, das man heute in nur einer Stunde lernen kann.
Ja.
Die Hausaufgaben sind dran. Die Schüler sollten sich überlegen, welche Personen sie gerne mal treffen möchten. Puya hatte auch eine eindeutige Vorstellung, wer das sein soll.
Michael Jackson.
Okay, Michael Jackson will...
Achso, Michael Jackson, ne, manna go shippayo. Urikachi, chum, ne, chamel, 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 chago shippayo.
Nee, ich glaube, die erste Version war richtig. Er wollte eigentlich mit ihm zusammen tanzen, aber dann hat er seine Meinung geändert. Ich möchte mit ihm schlafen, hat er gesagt.
Also lieber tanzen. Frau Kim ist zufrieden mit ihren Schülern. Und es geht weiter. Als neue Grammatiklektion wird heute eine neue Kausalform gelernt.
Okay, wir lernen heute eine neue Kausalendung, Nika.
Hm? Frau Kim erklärt an der Tafel, wie diese neue Kausalform funktioniert und gibt auch gleich eine kleine Aufgabe, die die Schüler jetzt in Stillarbeit lösen müssen. Dulbe und Joanna schauen sich fragend an. Frau Kims Blick wandert zu ihnen rüber, die beiden merken das nicht. Sie rätseln über das richtige Verb. Zusammen mit ihrer Kommilitonin Lena einigen sie sich. Joanna und Dulgo sitzen eine Reihe hinter Rudi und Pascal. Die beiden studieren Ostasienwissenschaften, eigentlich mit Schwerpunkt Japanisch. Aber Joanna hat ihre Meinung dazu inzwischen geändert.
Ja, ich werde Koreanisch als Erstsprache weitermachen.
Aber nun geht es schon wieder weiter im Kurs. Frau Kim möchte die Stillaufgabe abfragen. Rudi muss vorlesen.
Ne, omoniga, janiga, joyongi, oseyo.
Okay.
Haseyo.
Dabei gibt es von Frau Kim noch Hinweise über die koreanische Kultur, die sich in der Sprache widerspiegelt.
Nicht meine Mutter, sondern unsere Mutter, sagen wir.
Mit der Verwandtschaft ist das zum Beispiel so eine Sache.
Also ist meine Mutter älter als ich, oder?
Die ist älter.
Älter, genau. Aber das ist eine Respektperson und dafür brauchen wir dann eine Honorativ, also Sonderhonorativform.
Es sind jetzt nur noch ein paar Minuten für heute, bis Schluss ist. Frau Kim überlegt, ob sie ihren Schülern noch etwas mitgibt. Die sehen recht geschafft aus, aber nicht demotiviert. Jennifer sitzt am Fenster. Ihren College-Blog hat sie mit Notizen auf Hangul vollgeschrieben.
Frau Kim ist eine gute Lehrerin, da sie uns im Unterricht halt auch Vokabeln beibringt, die nicht unbedingt im Buch drin stehen, nicht im normalen Lehrplan, und dadurch bekommt man einen größeren Vokabelschatz.
Frau Kim klappt das Buch zu. Es gibt heute keine Hausaufgabe, nur Vokabeln lernen bitte. Damit ist der Unterricht jetzt zu Ende. Die Schüler bedanken sich.
Nils Walker über den Koreanisch-Sprachkurs an der Uni Bonn. Das Medizinstudium in Deutschland, das gilt ja jetzt nicht gerade als Ausbildungsgang für Faulenzer. Da findet man ziemlich vollgestopfte Lehrpläne. Ständig müssen die Studenten Testate und Klausuren abliefern und am Ende gibt's dann noch ein Hammerexamen. Nein, leicht haben es die angehenden Ärztinnen und Ärzte nun wirklich nicht. Jetzt aber kommen Medizinstudenten der Uni Witten-Herdecke her und sagen, da fehlt uns noch was im Lehrplan. Wir wollen mehr lernen. Und zwar zum Beispiel, wie ich als Arzt Empathie für meine Patienten entwickle, wie ich einen guten Dialog mit ihnen führen kann. Und wie ich mein eigenes ärztliches Handeln reflektiere, um mich selber weiterzuentwickeln. Alles das, zusammengefasst unter dem Schlagwort integrative Medizin, kommt im Studium bisher jedenfalls nicht vor. Medizinstudenten in Witten haben deshalb gesagt, wir machen das jetzt in Eigenregie. Wir organisieren eine Sommerakademie für integrative Medizin. Die startet Ende Juli, aber die Vorbereitungen, die laufen natürlich schon jetzt auf Hochtouren. Und zwei der Organisatorinnen sind jetzt am Telefon. Annemarie Schnell und Hanna-Emilie Rosenthal. Guten Tag zusammen.
Guten Tag, guten Tag.
Frau Schnell, Medizinstudenten organisieren eine Sommerakademie in den Semesterferien, wo alle anderen in Urlaub fahren, weil sie meinen, sie haben noch nicht genug gelernt. Wie sind sie auf die Idee dazu gekommen?
Also es ist zunächst mal so, wir organisieren leider nicht nur in den Semesterferien, sondern noch neben dem Studium. Auf die Idee gekommen sind wir, weil wir gemerkt haben, dass sehr viele Dinge, mit denen wir ins Medizinstudium starten und die wir uns gefragt haben, überhaupt nicht beantwortet werden im Studium. Und dass viele Ideale, mit denen man sein Studium antritt, eigentlich überhaupt nicht mehr vorhanden sind, wenn man erstmal in die klinische Phase kommt, einfach durch diese ganze Lernerei. Und es gibt viele Studien, die das eben auch zeigen, dass die Empathie abnimmt und das Menschen unzufrieden werden durch das Medizinstudium.
Und da können Sie nicht zu Ihren Professoren gehen und sagen, Mensch, wir brauchen da was anderes, bietet doch mal bitte an?
Das ist ein bisschen schwierig, weil die Fakultäten oft sehr groß sind. Und es gibt zwar einen Querschnittsbereich, der eigens dafür eingerichtet wurde und in dem auch Naturheilverfahren vorkommen, aber das wird dann oft mit einer Vorlesung abgehandelt, die irgendwann im Studium an irgendeinem Randbereich stattfindet. Und es ist sehr schwer, das zu implementieren, dass man wirklich mehr Veranstaltungen dazu bekommt.
Frau Rosenthal, erklären Sie uns doch mal, was eine Sommerakademie für integrative Medizin ist, also dieser Begriff integrative Medizin. Was steht dahinter?
Integrative Medizin bedeutet im Grunde genommen, dass es die Vorzüge von konventioneller Medizin, das heißt Schulmedizin, wie wir sie an den Universitäten lernen, verbindet mit den Vorzügen der Komplementärmedizin. Das heißt, wir schauen uns Verfahren an, wie zum Beispiel anthroposophische Medizin, Homöopathie, traditionelle chinesische Medizin und so weiter. Wir wollen den Patienten in seiner Ganzheitlichkeit sehen und wollen ihm ein Angebot machen und ihn gleichberechtigt mitentscheiden lassen. Und was uns eben wichtig ist, Unterschied sozusagen allein zu den komplementären Medizin, ist, dass wir sagen, es muss alles seinen Platz haben. Es muss auch die Chemotherapie ihren Platz haben. Und wir müssen aber gemeinsam in der Lage sein, das Beste für diesen Patienten rauszufinden. Es geht also um den Individualismus des Patienten.
Jetzt studieren Sie selber gar nicht in Witten, sondern in Berlin.
Genau.
Engagieren sich aber bei der Sommerakademie in Witten. Ist das Studium in Berlin so schlecht?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Also ich finde, ich studiere selber in Berlin im Reformstudiengang, was wirklich sehr, sehr schön ist. Ich mag den Reformstudiengang sehr gern. Und trotzdem merke ich, dass auch da Elemente fehlen. Ich bin zwar eine Studentin, die Interaktion hat, das heißt, ich habe alle zwei Wochen sowieso ein Unterrichtsfach, wo ich das Gespräch mit dem Patienten erlernen soll. Und trotzdem merke ich, dass mir dieser Weitblick fehlt. Mir fehlt es einfach, den Patienten noch mehr anbieten zu können, mit dem Patienten ressourcenorientiert arbeiten zu können. Das finde ich, was ganz, ganz wichtig ist, den Patienten in seine eigene Kraft zu bringen. Und das gelingt mir nur mit der Schulmedizin nicht.
Jetzt organisieren Sie da eine ganze Woche mit Workshops, mit Diskussionen, mit Veranstaltungen, mit Vorträgen, komplett von Studentinnen und Studenten auf die Beine gestellt. Frau Schnell, wie machen Sie das neben dem Studium?
frage ich mich manchmal auch. Ich glaube, mit sehr, sehr viel Idealismus. Es ist, wir sind seit Oktober letzten Jahres dabei und stemmen das halt, indem wir uns an Wochenenden treffen und das versuchen, irgendwie im Uni-Alltag unterzubringen, was nicht immer ganz leicht ist. Aber ich glaube, es ist einfach diese Begeisterung, die man für dieses Projekt hat, dass man sich dafür auch nochmal eine Nacht um die Ohren schlägt.
Aber Ihre Tage haben doch auch nur 24 Stunden.
Ja, aber ich habe doch das Gefühl, dass sie länger geworden sind, seit ich die Sommerakademie organisiere.
Sie schlafen nur noch 2 Stunden pro Nacht wahrscheinlich.
Genau, wir schlafen nicht mehr so viel und natürlich leiden ein bisschen die anderen Projekte, die man sonst im Leben hat, ein wenig darunter. Aber das ist dieses Projekt einfach wert.
Frau Rundenthal, wie kriegen Sie das hin, dass Sie aus Berlin dann immer nach Witten pendeln? Oder wie machen Sie das? Das ist ja doch eine ganze Strecke.
Das ist eine ziemliche Strecke, ja. Also ich habe neulich mal drüber nachgedacht. Ich bin in der Woche teilweise bis zu 8 Stunden einfach im Zug. Aber diese Zeit ist unglaublich effektiv, um sie zu nutzen. Also ich lerne halt in der Zeit für die Uni hier in Berlin. Ich besuche teilweise Seminare an der Uni Witten, wenn ich dann dort bin, weil irgendwas muss ja auch meine Studienleistung irgendwie zusammenbringen. Und das funktioniert ziemlich gut. Also ich bin sehr überrascht und merke halt auch, dass es jetzt gerade so in der heißen Phase, kurz vor der Sommerakademie, manchmal echt schwierig ist, aber es funktioniert sehr gut.
Diese Sommerakademie ist, das schreiben Sie jedenfalls auf Ihrer Homepage, die größte derartige Veranstaltung für integrative Medizin aus studentischer Sicht in Deutschland, ich glaube sogar in Europa, ne? Mhm. Und was erwartet mich da, wenn ich da jetzt hingehe als Medizinstudent, als Medizinstudentin?
Das Programm ist so gestrickt, dass es Workshops gibt. Und zwar einmal macht man einen Vertiefungsworkshop, der über die ganze Woche läuft und wo man 5 Einheiten hat zu einem Thema. Es gibt Schnupperworkshops, wo man sich verschiedene Therapien angucken kann. Also wir bieten chinesische Medizin an, indische Medizin, Homöopathie, Yoga, Tai Chi. Also ein ganz diverses Programm, auch theoretische Workshops. Wir setzen uns damit auseinander, wie Wirtschaftlichkeit umgesetzt werden kann, also wie überhaupt eine integrative Medizin auch gesellschaftlich tragfähig werden kann, wie die Forschung sich da weiterentwickeln muss. Dann wird es jeden Morgen ein Plenum geben, in dem es einen Vortrag gibt oder eine Podiumsdiskussion mit renommierten Wissenschaftlern, die mit uns darüber sprechen, wie zum Beispiel in der Palliativmedizin Spiritualität auch ihren Platz findet, was überhaupt Heilung ist, warum wir überhaupt Ärzte werden wollen und eben auch zu Themen wie Wirtschaftlichkeit nochmal. Außerdem gibt es Räume, die die Teilnehmer auch selbst gestalten. Es wird ein Kolloquium geben, wo man eigene Forschungsarbeiten vorstellen kann. Es gibt einen sogenannten Open Space, wo man nochmal selbst Workshops initiieren kann. Die Initiativen können sich vorstellen. Und es gibt natürlich ein schönes Rahmenprogramm mit Kunst, mit Austauschmöglichkeiten, mit Exkursionen. Wir fahren zu verschiedenen Kliniken, wo integrativ gearbeitet wird. Also es ist wirklich ein sehr buntes Programm.
Mit wie vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern rechnen Sie denn?
Also im Moment haben wir über 100 Anmeldungen und wir haben noch Plätze frei. Also ich denke mal, wir rechnen im Moment so mit 150 Teilnehmern. Mit den 50 Dozenten, die insgesamt irgendwann im Laufe der Zeit da sind, sind es also 200 Menschen, die auf dem Gelände sein werden.
Auf unserer Homepage deradiowissen.de, da finden Sie natürlich den Link auch zu Ihrer Veranstaltung. medizinmitherzundhand.de heißt die Homepage, aber brauchen Sie sich jetzt nicht merken, kann man einfach nochmal nachklicken. Sie haben gesagt, da passiert richtig viel, die ganze Woche ist so richtig Workshop-Atmosphäre. Was erwarten Sie denn persönlich, Frau Rosenthal, von der Teilnahme, wenn Sie dann da hinfahren? Sie werden wahrscheinlich hauptsächlich mit Organisationen beschäftigt sein und gar nicht so viel lernen können, oder?
Ja, leider schon. Also ich habe im letzten Jahr selber teilgenommen und für mich einer der wichtigsten Aspekte war das Gefühl, danach mich getragen zu fühlen, auch in meinem Uni-Alltag, als ich dann wieder nach Berlin zurückkam. Das war sehr erstaunlich für mich, weil ich habe so viele Menschen kennengelernt, die genau dieselben Ziele haben wie ich, weil häufig fühlt man sich an der Uni eben doch sehr allein. Ich meine, auch wir an der Charité, wir sind eine riesige Fakultät. Ich kenne ganz viele Leute gar nicht und ich fühle mich manchmal sehr allein und das war danach weg. Und ich denke, das ist auch was, was ich auch trotz der Organisation dieses Jahr definitiv wieder mitnehmen werde. Schon allein natürlich durch das tolle Team, mit dem ich arbeite, aber eben auch mit den vielen Teilnehmern. Ich werde viel in Gespräche kommen und werde einfach merken, hey, da sind ganz, ganz viele Leute, die genau dieselben Ideale haben wie ich. Und das wird mir viel, viel Kraft fürs kommende Semester wiedergeben, da bin ich sehr, sehr sicher.
Was kann man denn tun, um diese Ideale, Sie sagen, dass man sich nicht so allein fühlt, dass man bei seinen, ja, sich weiter auseinandersetzt mit seinen Idealen, mit dem, was man gerne machen will, warum man Arzt, warum man Ärztin werden will. Wie kann man das denn in den normalen Hochschulalltag rüber retten?
Ich denke, es ist wichtig, Mut zu haben. Den Mut zu haben, zu gucken, was gibt es eigentlich an meiner Uni. Also es hat im letzten Jahr auf der Sommerakademie hat es begonnen, dass auch eine Vernetzung der studentischen Initiativen untereinander stattfand. Und wir waren ganz irritiert, wie viel es eigentlich gibt. Also selbst ich habe zum ersten Mal von bestimmten Initiativen bei uns in Berlin gehört. Die kannte ich vorher noch gar nicht. Und das ist was ganz Wichtiges, zu gucken, was gibt es eigentlich an meiner Uni? Gibt es Verbündete? Mit wem kann ich mich zusammenschließen? Weil zusammen ist es eben doch einfacher. Und selbst wenn es das an meiner Heimat-Uni nicht gibt, gibt es immer noch die Möglichkeit, wirklich zu gucken, was möchte ich? Und mich dann aktiv gegen das, was manchmal eben auch verlangt wird, abzugrenzen. Und das fängt in so ganz trivialen Momenten an, wie dass ich in einem Praktikum zum Beispiel auch darauf bestehe, dass ich mittags essen gehen kann. Das ist leider nicht immer so. Es ist nicht an allen Praktikumsstellen so. Aber ich denke, dass es wichtig ist, dass wir uns als die angehenden Ärzte von morgen, dass wir uns heute schon überlegen, was wir können, wie wir unsere Ressourcen einsetzen wollen und darauf sehr, sehr stark achten, weil nur so können wir morgen unsere Patienten gut behandeln.
Die Medizinstudentinnen Hanna-Emily Rosenthal aus Berlin und Annemarie Schnell aus Witten-Herdecke von der Studentischen Sommerakademie für Integrative Medizin, die gibt's demnächst in Witten. Heute schon die Infos in D-Radio Wissen. Herzlichen Dank. Mein Studium. Wir blicken wieder nach Fernost und zur Koreanistik, unserem Studienfach, das wir heute vorstellen. Dabei geht es natürlich in diesem Fach, das klang eben schon durch, um alles, was mit Korea zu tun hat. Natürlich auch und in erster Linie um die Sprache. Koreanisch, das ist eine altaische Sprache, hat damit mit dem Deutschen so gut wie gar nichts zu tun. Und deshalb ist es natürlich auch entsprechend schwer für Studierende, sich da reinzufinden. An der Uni Bonn, da kann man einen Bachelor studieren, in dem es um das Übersetzen zwischen Koreanisch und Deutsch geht und das Ganze dann zum Master fortführen, also Übersetzungstätigkeit zwischen zwei Sprachen, die wenig miteinander zu tun haben. Sabine Ganter-Richter hat genau das gemacht, allerdings damals noch auf Diplom, nicht auf Master. Und sie hat uns diese Woche von ihren Erfahrungen als Koreanisch-Übersetzerin erzählt. Mein Kollege Till Opitz, der wollte von ihr wissen, mit welchen koreanischen Texten beschäftigen Sie sich denn, Frau Ganter-Richter?
Ich übersetze überwiegend technische Dokumentation, das können Betriebsanleitungen sein, das können irgendwelche Manuals sein, Aufbauanleitungen, ganz viele Patente kommen mit rein und außerdem auch juristische Texte, Gesetzesvorlagen, die immer wichtiger werden. Wenn deutsche Firmen auf den koreanischen Markt gehen wollen, muss man natürlich auch wissen, wie die gesetzlichen Regelungen beschaffen sind.
Das heißt, die Kunden sind überwiegend Industrieunternehmen, Dienstleistungsunternehmen?
Richtig, auch Behörden.
Und Sie sprechen ja auch selber fließend Koreanisch. In der Regel übersetzen Sie Texte, haben Sie gerade schon gesagt. Was ist so an dieser Sprache eigentlich das Schwierigste oder die größte Hürde, auch vielleicht für Sie?
Ich muss kurz eingreifen. Ich spreche leider nicht fließend Koreanisch. Deshalb arbeite ich auch nur als Übersetzerin. Das heißt, schriftliche Übertragung von Texten ins Deutsche. Den mündlichen Part übernehmen die Dolmetscherkollegen. Auch das ein ganz interessantes Einsatzgebiet, wenn man mit der Sprache wirklich auf muttersprachlichem Niveau vertraut ist.
Kann man das auch in dem Studium lernen, sozusagen dieses Dolmetschen? Oder ist das dann nochmal ein extra Studiengang?
Man kann das in einem extra Studiengang erwerben, diese Fähigkeiten. Man kann sie aber auch einfach durch praktisches Üben und durch Zusatzmodule sich diese Fähigkeiten aneignen.
Dann bleiben wir jetzt beim Texte übersetzen. Was ist da besonders komplex, wenn Sie vielleicht mal das Koreanische vergleichen mit anderen Sprachen wie Spanisch oder Englisch?
Das eigentliche Problem daran ist eigentlich unsere deutsche Sprache. Sie müssen sich das so vorstellen, dass wir technische Dokumentation zu den unterschiedlichsten Fachgebieten auf den Tisch kriegen. Unsere Sprache ist so selten, das Koreanische kommt hier in Deutschland wenig vor, dass wir es uns als Übersetzer nicht immer erlauben können, uns zu spezialisieren auf bestimmte Fachgebiete. Das heißt, ich muss mich auch einarbeiten in der deutschen Sprache. Welche Fachterminologie wird gefragt für einen bestimmten, für einen bestimmten Bereich? Geht es jetzt hier um den Konstruktion eines Motors oder um den Aufbau einer Lageranlage. Also ich sehe immer die größere Herausforderung eigentlich in der eigenen Muttersprache.
Da gibt es dann mehr Wörter für eine Sache im Deutschen als im Koreanischen.
Ja, man kennt die deutschen Begriffe eben auch nicht. Ja. Das heißt, man liest das Koreanische, man versteht, worum es geht, aber es fehlt dann so der Knackpunkt, der treffende Begriff im Deutschen. Und das kann man recherchieren.
Auf den ersten Blick klingt das etwas exotisch, Koreanisch zu studieren. Wie kommt man auf die Idee? Hatten Sie da irgendwelche privaten Gründe? Wie sind Sie drauf gekommen?
Ich habe in den 80er Jahren angefangen mit dem Studium und Sie erinnern sich vielleicht, dass 1988 die Olympiade in Seoul in Südkorea war. Mhm. Und insofern hat das Land damals eine gewisse Aufmerksamkeit gehabt. Es war als Tigerstaat bekannt auf dem Sprung auf die wirtschaftliche Weltbühne. Das hat den Ausschlag gegeben, weshalb ich mich für Koreanisch interessiert habe.
Und gab es da wirklich Schwierigkeiten im Studium? Haben Sie dann auch von Anfang an mit Begeisterung das gemacht oder haben Sie irgendwann auch gedacht, so puh, vielleicht sollte ich doch was anderes machen? Also wie haben Sie es erlebt, das Studium?
Ich war sehr begeistert. Ich habe angefangen mit Koreanisch als Zweitsprache. Im Laufe des Studiums wurde Koreanisch auch angeboten als Erstsprache. Ich habe umgeschwenkt. Ich habe den vollen Abschluss gemacht. Zusammen mit einer Kommilitonin sind wir die ersten Diplomübersetzer, die den Abschluss erworben haben hier in Deutschland. Ich war von Anfang an begeistert dabei und das habe ich nicht zuletzt unserem damaligen Professor zu verdanken, der Koreaner war und uns einfach mit Leidenschaft sein Land nahegebracht hat.
Studium ist ja das eine, dann kommt die Arbeitswelt danach. Wie war es nach dem Studium? Also war es schwierig, überhaupt auch an Übersetzungsjobs zu kommen?
Ja, das ist ein ganz kritisches Thema. Gleich nach dem Studium den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Man hat ja keine Erfahrungen, auf die man aufbauen kann. Ich habe nach dem Studium eine Teilzeitstelle angenommen und habe parallel nebenberuflich als Übersetzerin gearbeitet und habe mir so im Laufe der Jahre einfach die Erfahrung gesammelt, die ich gebraucht habe, um mich dann vor 3 Jahren vollständig in die Selbstständigkeit zu begeben.
Und davon kann man auch durchaus leben. Da gibt es genug Bedarf?
Es gibt Bedarf, man kann auch davon leben. Es ist nett, wenn man zusätzliche Verdienstmöglichkeit haben kann, sei es durch Dolmetschtätigkeiten, sei es durch eine zweite Fremdsprache oder sei es durch eine Tätigkeit, die so ein bisschen andockt.
Sie sagen, Sie haben auch noch diese Connection zur Uni Bonn. Sie unterrichten da, wenn ich richtig informiert bin, auch noch Koreanisch. Also ist das durchaus ein gutes Modell, dass man so verschiedene Bereiche abdeckt?
Ich empfehle es meinen Studenten immer, mehrgleisig zu fahren und nicht das Risiko auf eine Karte zu setzen. Ich habe den Lehrauftrag an der Universität Bonn schon seit Abschluss meines Studiums und unterrichte nicht gerade so die beliebtesten Kurse, aber es macht trotzdem immer viel Spaß.
Wem würden Sie grundsätzlich raten, Koreanisch, Koreanistik zu studieren? Was sollte der oder diejenige mitbringen? So?
Auf jeden Fall Interesse an diesem Land. Das muss nicht unbedingt vorher schon vorhanden sein. Im Laufe der Zeit lernt man das Land wirklich lieben und schätzen. Man muss gewisse, ja, eine Offenheit auch mitbringen. Ja, das wären eigentlich so die wichtigsten Voraussetzungen. Ein bisschen Geduld und Ausdauer, auch das gehört dazu für einen Studiengang, aber das ist wohl in anderen Bereichen ähnlich.
Was sind eigentlich diese Themen inhaltlicher Art in diesem Studiengang? Also geht es um die Kultur? Ist auch die Teilung der beiden Länder eigentlich dann Thema im Studiengang?
Auch das wird immer wieder thematisiert. Ja, in den verschiedenen Modulen werden natürlich auch kulturelle Aspekte, Geschichte, und gerade im Vergleich zu Deutschland ist natürlich die Teilung des Landes immer wieder ein Schwerpunkt.
Ich habe es erlebt, ich habe eine Zeit lang in Australien gelebt und da mit sehr vielen Koreanern zusammen gewesen. Und die haben mich auch immer wieder gefragt, die waren sehr interessiert, habe ich das Gefühl, speziell an Deutschland, weil wir diese Wiedervereinigungsgeschichte haben. Ist das was, was Sie auch erlebt haben im Kontakt mit Koreanern im Studium?
Ja, darüber liest man eben auch sehr viel. Es findet ein ganz reger Austausch statt zwischen den Regierungen in beiden Ländern, wie man so eine Wiedervereinigung machen kann, wie man sie gestalten muss, wie sie zu finanzieren ist. Also da ein ganz reger Austausch auch auf der politischen Ebene zwischen Korea und Deutschland. Auch das vielleicht mit einem Grund, weshalb man sich für die Koreanistik oder für das Land Korea interessieren sollte.
Die koreanische Übersetzerin Sabine Ganter-Richter hier im D-Radio Wissen-Interview. Als Koreanist, da kann man sich also seine Sprachkompetenz zunutze machen und als Dolmetscher oder Übersetzer arbeiten. Oder man kann auch in die Wirtschaft gehen. Aber was macht ein Koreanist genau da in einer Firma und wie kommt er da überhaupt rein? Antworten auf diese Fragen hat unser Autor Nils Walker in Bochum gesucht. Und zwar letzte Woche auf einer Informationsmesse zu Berufsaussichten für Ostasienwissenschaftler.
Das Landessprachen-Institut in der Ruhr-Universität Bochum. Heute ist Chancen-Ostasien-Messe. Dabei geht es darum, dass Studierende der Ostasienwissenschaften Informationen zu einer Karriere nach dem Studium sammeln können. Natürlich ist hier auch allerhand für Koreanisten dabei. Hier im Foyer ist auch schon ordentlich was los. Gerade eben ging ein Vortrag zur Karriere als Übersetzer und Dolmetscher im Auswärtigen Amt zu Ende. Die Rednerin ist noch von Studierenden umlagert. Ich kämpfe mich mal zu ihr durch.
Margarita Wilke, Diplom-Dolmetscherin für Chinesisch im Sprachendienst des Auswärtigen Amts.
Frau Wilke, Sie haben eben einen Vortrag darüber gehalten, wie die Karrierechancen für Ostasien-Wissenschaftler beim Auswärtigen Amt aussehen. Wenn ich jetzt Koreanistik studiert habe und sehr gut Koreanisch kenne oder vielleicht sogar einen Abschluss Koreanisch übersetzen gemacht habe, wie komme ich denn am besten beim Auswärtigen Amt unter?
Im Sprachendienst sieht es für Koreanisch leider ein bisschen enger aus. Die meisten Übersetzer und Dolmetscher arbeiten sowieso als Freiberufler und natürlich, wenn sie Koreanistik studiert haben, gute Sprachkenntnisse haben, Übersetzungstechniken, Dolmetschtechniken vielleicht auch noch gelernt haben.
Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn im Sprachendienst des Auswärtigen Amtes, die Koreanisch können?
Zwei Deutsche. Einer ist im Moment in der Zentrale, arbeitet vor allem im Länderreferat mit und auch im Sprachendienst und einen vor Ort in Pyongyang.
In Pyongyang?
Ja, also einen Deutschen in Pyongyang und dann natürlich koreanische Ortskräfte in Pyongyang und in Seoul.
Was muss ich denn machen, um nach Pyongyang versetzt zu werden?
Koreanisch lernen.
Dankeschön. Wenn es nicht gleich Pyongyang sein muss, kann ich auch als Koreanist woanders hingehen, zum Beispiel in die Gaming-Industrie.
Mein Name ist Jeon Park. Ich arbeite bei der Firma Gameforge als Produktdirektor für das Spiel Elsor. Ich war als Übersetzer eingestellt initial, noch während des Studiums.
Und was machen Sie jetzt in der Firma?
Erstmal war ich als Licensing Manager, als Sourcing Manager eingestellt und habe Lizenzen in Korea aufgekauft für unsere Firma. Jetzt bin ich als Produktdirektor zuständig für eines unserer koreanischen Titel.
Das heißt, Sie nutzen Ihre interkulturellen Kompetenzen komplett dafür aus, dass Sie eben die Spiele aus Korea einkaufen können und dann in Deutschland platzieren.
Ganz genau.
Wie sieht's aus für andere Koreanisten? Sind die Jobchancen gut in dem Bereich oder war das jetzt Glück, dass Sie da reingekommen sind?
Das war ein bisschen Glück, aber die Chancen sind generell eigentlich sehr gut, da die Branche von Asien aus dominiert wird. Und da jede interkulturelle Kompetenz gefragt ist.
Interkulturelle Kompetenz ist also das Stichwort für die Jobsuche. Das war die Chancen Ostasien in Bochum.
Und Nils Walker war für uns vor Ort. Koreanistik, das ist mittlerweile klar geworden, ist ein richtiges Orchideenfach. Trotzdem muss man mit einem Abschluss nicht zwangsläufig auf der Straße landen. Aufschluss über die Jobperspektiven und über die Verdienstmöglichkeiten gibt's in unserem Berufsfaktencheck.
Was sind die Hauptarbeitsfelder?
Marion Eggert, Lehrstuhlinhaberin für Koreanistik an der Uni Bochum.
Bei BA-Absolventen ist das typische Arbeitsfeld die Wirtschaft. Viele Abgänger von uns gehen in kleinere oder größere Wirtschaftsunternehmen in Deutschland oder in Korea, die mit Ostasien Beziehungen haben und bekleiden dort irgendwelche Positionen. Die gestuften Studiengänge ermöglichen natürlich auch in anderen Fächern als der Koreanistik einen MA draufzusatteln und sich damit für bestimmte Arbeitsfelder noch genauer zu qualifizieren. Aber unser Eindruck ist, dass eben auch sehr viele tatsächlich den BA als ihren letzten Abschluss haben und dann in der einen oder anderen Form von der Arbeitswelt aufgesogen werden.
Was kann ich verdienen?
Orauch Sangi, Dozentin für Koreanistik an der Universität Bonn.
Je nachdem, also wo man arbeitet und als man arbeitet, ja, wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität, verdient man halt als Netto 2300 Euro ungefähr und als Übersetzer, als Dolmetscher, also pro Stundeneinsatz so ungefähr 100 Euro und Tageseinsatz wäre dann auch 700 bis 1000 Euro.
Wie sind die Perspektiven?
Oder auch Sangi.
Für Akademiker besteht momentan in der Wirtschaft ein großer Bedarf. Also das gilt nicht nur für die großen koreanischen Technik- und Automobilkonzerne in Deutschland, sondern auch für deutsche Firmen, die in Korea tätig sind. Also generell sehe ich die Berufschancen also für Koreanisten auf dem Arbeitsmarkt durchaus positiv. Schon kann man als Angestellter in der Auswärtigen Dienst auch in den Bereich Übersetzen und Dolmetschen und auch Politik und Medien auch ihre Perspektive auch finden.
Ein Nischenfach mit guten Perspektiven, also die Koreanistik. Mein Kollege Nils Walker, der hat das Fach ja für uns von allen Seiten betrachtet und beleuchtet und musste dann doch nochmal Rede und Antwort stehen für alle noch offenen Fragen. Und da wollte Dominik Schottner als erstes von ihm wissen, Korea, das sind ja jetzt zwei Staaten, die aber an deutschen Hochschulen in nur einem Studiengang behandelt werden. Wie geht denn das, Nils?
Es ist halt eigentlich ja mal ursprünglich ein Land gewesen, das dann beschlossen hat, eine Grenze durch sich selbst zu ziehen, und dann ist da Nord- und Südkorea rausgekommen, muss ich jetzt mal völlig falsch verkürzt darzustellen. Man lernt natürlich an den Unis in Koreanistik, wenn man da studiert, die koreanische Sprache. Die wird sowohl im Norden als auch im Süden genauso gesprochen. Wobei man im Norden wohl einen veralteten Dialekt heutzutage spricht, wie mir erzählt wurde. Also Südkoreanisch ist ein bisschen moderner. Die haben halt einfach moderne Worte, die es im Nordkoreanischen nicht gibt. Zum Beispiel Computer, Handy, iPhone. Aber die Sprache und die Kultur, auch die Küche ist komplett gleich bei den beiden Ländern. Klar gibt es regionale Unterschiede. Ist genauso wie bei uns zwischen Bayern und Schleswig-Holstein, gibt's ja auch. Aber wenn es halt jetzt um Wirtschaft und Politik geht, da spaltet sich das Ganze natürlich auf. Das heißt, wenn ich Koreanistik studiere und ich gehe in ein Politikseminar für Korea, dann geht es vielleicht noch um Norden und Süden. Und wenn ich aber in ein Wirtschaftsseminar gehe, dann geht es eigentlich nur um den Süden, weil man wirtschaftlich bei dem Norden, da kommt man ja gar nicht ran. Also da kann man schlecht was lehren.
Wird aber wahrscheinlich immer mitgedacht. Ein sehr interessantes Fach, also mit jeder Menge Konfliktpotenzial, aber auch viel Kultur und Geschichte im Rücken. Da sollte man jetzt meinen, es gäbe recht viele Unis in Deutschland, die sowas anbieten. Gibt's aber nicht, oder?
Das hält sich in Grenzen. Es sind 6.
Oh, dann doch. Ja, wer ist denn das zum Beispiel? Wo ist der beliebteste Stützpunkt?
Was eine lange Tradition hat, ist Berlin. Das war früher die Humboldt-Universität in Berlin, was ja quasi die Ost-Uni war. Und die DDR hat ja auch sehr gute Connections zu Nordkorea. Seit es die DDR nicht mehr gibt, sind halt die Connections, ja, sage ich jetzt mal, am Bach runtergegangen. Dann haben die das geschlossen und es ist jetzt an der Freien Universität in Berlin. Und die bauen es aber gerade auf, weswegen das in Berlin in der Schwebe ist. Bochum ist aber auch eine super Adresse. Bochum, die Koreanistik, hat eine lange Tradition. Bonn ist noch ganz taufrisch. Das wird erst neu aufgebaut. Und natürlich gibt es noch Hamburg, Frankfurt am Main und Tübingen.
Das heißt, in der Zukunft wird es etwas mehr Absolventen von Koreanistik geben. Die Leute, die jetzt lehren und forschen, sind aber ja dann selbstverständlich in der Minderzahl. Es gibt sehr wenige. Wer unterrichtet denn Koreanistik? Wer forscht da?
Im besten Fall natürlich Koreanisten. Wobei man halt sagen muss, wer heute Professor ist, der muss ja vor 30 Jahren seine Ausbildung gemacht haben. Und vor 30 Jahren gab es Koreanistik in Deutschland halt echt nur an 2 Unis. Das war total wenig. Ergo haben wir den totalen Fachkräftemangel in der Koreanistik, also vor allem halt auch auf der Professorenebene. Beispielsweise die Professorin für Koreanistik in Bochum, Frau Professor Eggert, die ist tatsächlich Koreanistin, hat aber eigentlich mal als Sinologin und Japanologin angefangen und hat dann halt gemerkt, hey, zwischen China und Japan ist ja noch ein Land, das finde ich interessant, hat dann halt quasi umgesattelt. Und so wird meistens dieser Spagat begangen. Also beispielsweise in Hamburg hat man keinen Koreanistik-Prof genommen und hat jetzt einen Sinologen genommen, der sich halt sehr gut mit Korea auskennt. Findet jetzt beispielsweise die koreanische Kulturförderung, die das Ganze finanziert, die ist vom koreanischen Staat aufgestellt, nicht so gut.
Das heißt, das Studium der Koreanistik in Deutschland wird aus Korea, aus Südkorea finanziert?
Ja, das sind solche Drittmitteleinwerbungen, wie es die halt an Unis gibt, ne? Also die Unis können halt die Professuren alleine nicht stemmen und dann kommt eben das Koreanische Kulturinstitut beispielsweise und sagt, okay, wir geben ein bisschen Geld dazu, dafür wollen wir aber auch, dass das ein richtiger, feister Koreanist ist, der dann da lehrt.
Welche Aussichten hat man denn, wenn man Koreanistik studiert?
Man muss sich bewusst sein, dass man natürlich eine Nische studiert hat, auf jeden Fall. Aber diese Nische ist eigentlich ganz gut noch zu besetzen. Also wenn man Koreanisch kann, dann kann man eigentlich auf dieser Welle der kulturellen Kompetenzen, die man dann hat, also Sprache, Umgang mit Korea und so weiter und den Erfahrungen, wenn man selber da war, ganz gut reiten. Man kann natürlich mit der Sprache arbeiten als Übersetzer. Das machen sehr, sehr viele als freie Übersetzer, beispielsweise fürs Auswärtige Amt oder für andere politische Übersetzungsdienste oder wirtschaftliche. Aber in der Wirtschaft kann man auch unterkommen. In allen möglichen Bereichen, zum Beispiel deutsche Autohersteller, die Autos in Korea verkaufen, suchen händeringend Leute, die aus Deutschland kommen, die nach Korea gehen, die sich vor Ort auskennen und da schlicht und ergreifend den Vertrieb und die Kundenbetreuung machen.
Und Nordkorea spielt da bei den Berufsaussichten keinerlei Rolle, also als Entwicklungshelfer zum Beispiel oder irgendwie sowas? Gar nicht.
Das ist super bescheiden. Die einzige Chance, die ich gefunden habe, wenn man sagt, okay, ich will nach Nordkorea gehen, dann muss man zum Auswärtigen Amt gehen, dann muss man die Diplomatenlaufbahn einschlagen, wo man ja diesen Test machen muss, wo sehr viele Menschen leider durchfallen oder... Das heißt hier leider, aber sie tun's. Und dann hat man die Chance, auf den einen einzigen Posten in Pyongyang zu kommen, den es da gibt.
Es gibt einen Botschafter oder einen Gesandten dort.
Richtig, einen Gesandten gibt es da. Und es gibt vor Ort dann noch Arbeitskräfte, das sind aber Koreaner, das sind keine Deutsche.
Also wenn Sie sich für Nordkorea interessieren und Koreanistik studieren wollen, dann haben Sie viel Konkurrenz. Es gibt nämlich tatsächlich nur einen Platz im Auswärtigen Dienst der Bundesrepublik Deutschland. Nils, du hattest vorhin noch die Parallele zu den beiden deutschen Staaten angesprochen. Wie ist es denn mit der Sprache in den beiden Koreas?
Das ist ein und dieselbe Sprache, die da gesprochen wird. Die driftet langsam so ein bisschen auseinander. Linguisten nennen das manchmal Soziolekte, weil man eben im Norden abgeschotteter ist. Das heißt, da hat sich eine Sprachinsel gebildet und Südkorea hat sich halt weiterentwickelt sprachlich, weil da halt ganz viele Einflüsse sind. Also die haben beispielsweise Anglizismen aufgenommen. Das machen die Nordkoreaner gar nicht. Aber eigentlich ursprünglich war es dieselbe Sprache und man kann es vielleicht so ein bisschen jetzt als Deutscher so betrachten. Nehmen wir mal halt jemanden, der so ein Marketing-Sprech spricht, so mit ganz viel Anglizismen, und dann haben wir halt jemanden, der noch aus einem vom Land kommt, der noch ein sehr ursprüngliches Deutsch spricht, beispielsweise mit wenig Fremdwörtern drin. Wenn man die beiden sich unterhalten lassen würde, dann hätte man einen Eindruck davon, wie es klingt, wenn Nordkoreaner und Südkoreaner miteinander reden.
Und zu schreiben ist einfach, hast du gesagt.
Das ist easy.
Ist easy.
Das ist total, also das ist die tollste Schrift, die ich je kennengelernt habe. Koreanisch hat eine eigene Schrift, Hangul heißt die, die man sich wirklich künstlich ausgedacht hat. Das heißt, diese Schrift hat nicht eine einzige Unregelmäßigkeit. Das ist so großartig. Du hast wirklich nur Striche, die malst du senkrecht oder die malst du waagerecht. Und dann hast du noch welche, die machst du 45 Grad. Und je nachdem, wie du die zusammensetzt, wie mathematischer Lego-Baukasten, hast du die Wörter perfekt, super einfach zu lernen, dauert eine Stunde.
Mein Kollege Nils Walker und seine Begeisterung für die Sprache Koreanisch. D-Radio Wissen, mein Studium. Ein Teil des Koreanistikstudiums ist natürlich auch die Kultur der Halbinsel. Und zur Kultur, da gehört natürlich das Essen dazu. Und da kommt man in Korea nicht an Kimchi vorbei. Ich weiß, das ist jetzt eine deutsche Aussprache, aber ich bleibe einfach mal dabei. Kimchi heißt übersetzt ganz schnöde Überwinterungsgemüse oder auch eingelegtes Gemüse. Klingt so ein bisschen nach Sauerkraut, sieht wohl auch so ähnlich aus, aber Kimchi ist viel mehr als nur ein Gemüse. Martin Schütz war in Köln in einem Asialaden und hat sich da mal die Zubereitung und die Bedeutung von Kimchi erklären lassen.
Vor Lukas Kim türmen sich die Zutaten. Chinakohl, Rettich, Lauchzwiebeln, Chilipulver, Fischsoße, Salz, Ingwer und Knoblauch. Alles, was der 55-jährige Koreaner eben für die Zubereitung von Kimchi benötigt. Dem Nahrungsmittel schlechthin in Korea.
Deswegen in koreanischer Esskultur ist ohne Kimchi einfach undenkbar. Bei jeglichen Gerichte, ob es Suppe oder Reis oder sogar auch Grillfleisch, da auch sogar mit Kimchi zusammen gegessen.
Zu jeder Mahlzeit gibt es also das Gemüse, dem laut Lukas Kim auch eine große politische Bedeutung zukommt.
Was Korea, sowohl Nordkorea und Südkorea, immer noch zusammenhält, ist Esskultur, Kimchi und Reis. Beide ist für die Insel bzw. koreanisches Volk letztendlich untrennbare Sache, was sie gemeinsam immer teilen wird. Es ist Kimchi und Reis.
Mittlerweile breitet sich in dem kleinen Raum hinter der Verkaufsfläche des Raums ein intensiver Knoblauch- und Ingwergeruch aus, denn beides wird zu einer Paste verarbeitet. Beide Zutaten gehören in das Nationalrezept unbedingt rein, findet Herr Kim. Allerdings das Kimchi-Rezept gibt es nicht. Unzählige Varianten sind bekannt. Jede Familie schwört auf das eigene Rezept. Das wird weitergegeben, wenn im Winter die Familien gemeinsam kiloweise das vitaminreiche Grundnahrungsmittel herstellen. Ein soziales Ereignis wie bei uns das Plätzchenbacken im Advent. Lukas Kim schneidet nun die restlichen Zutaten klein und hobelt den Rettich. Die scharfen ätherischen Öle breiten sich schnell im Raum aus. Jetzt kommen die Gewürze dazu und vor allem das Chilipulver ist wichtig. Denn es gibt dem Kimchi nicht nur seine charakteristische rote Farbe und kitzelt gerade in der Nase, sondern ist auch seit 25 Jahren ein Gruß von Kims Mutter aus der Heimat.
Sie schickt jeden Winter von ihr selber angebauten Chilipulver nach Deutschland. Eben das bleibt bis heute.
Zum Schluss legt Lukas Kim alles in Tongefäße ein. Darin gärt es einige Tage und wird anschließend kalt aufbewahrt. So hält sich das Gemüse über Wochen. Außerdem entwickelt sich der typische saure Geschmack, der nach einiger Zeit die Aromen der anderen Zutaten überdeckt. Deshalb hat Lukas Kim auch geschmacklich eine gewisse Verwandtschaft zu einem deutschen Küchenklassiker herausgeschmeckt, dem Sauerkraut.
Guten Appetit, kann man da nur sagen. Das war's für heute zur Koreanistik. Und wenn Sie die Infos und Beiträge dieser Sendung nochmal nachhören wollen, gar kein Problem. Die finden Sie im Netz wie immer unter www.dradiowissen.de. Die ganze Sendung als Podcast, weiterführende Kommentare und Links, alles, was Sie brauchen. Übrigens auch die Informationen zu allen Studiengängen, die wir sonst schon hier vorgestellt haben. Einfach mal reinklicken auf dradiowissen.de. Mein Studium geht damit zu Ende. Nächste Woche kümmern wir uns dann jeden Tag ab 13.30 Uhr um den Studiengang Photonik. Das ist, würde ich jetzt als naturwissenschaftlicher Laie mal sagen, sowas wie Lichtwissenschaft. Aber hören Sie einfach selber rein, dann erfahren Sie mehr. Hier verabschieden sich Justina Bronska in der Redaktion, Nastja Schwabska in der Technik, Armin Himmelrath im Studio. Und dann überlassen wir jetzt das Ganze nochmal der automatischen Internetübersetzerin. Und da hört man dann auch gleich, warum es tatsächlich schöner ist, wenn echte Menschen Koreanisch sprechen und Koreanistik studieren.
우리의 임무는 끝날 것입니다.
곧 굿바이과를 창조하십시오. 독일어 참여하지 않고 주말 유럽 축구의 마지막을 즐기세요. 안녕.